Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. 1976 beauftragte der RIAS den Schauspieler und Regisseur Franz Otto Krüger, einen Komiker-Cocktail zusammenzustellen. Die Sendung wurde zu einem Markenzeichen, das das Unterhaltungsprogramm des Senders bis in die 80er Jahre prägte. Der Komiker-Cocktail war eine Zusammenstellung von Sketchen und Chansons. Das Publikum war dankbar. Wir wiederholen heute Teile der 24. und Teile der 48. Folge vom 21.09.1980 bzw. vom 2.09.1986. Freuen Sie sich unter anderem auf Karl Valentin, Hans Moser und Peter Frankenfeld. Viel Spaß!
Komiker-Cocktail, serviert von Franz Otto Krüger.
Jetzt kommt eine dufte Stunde, denn eine krasse Runde erheitert sie jetzt pausenlos
und lässt sie manche Flausen los.
Worüber schon der Opa lachte, sich mit Oberbar verkrachte,
weil ihr das Spiel zu frei erschien.
Darüber lacht heute ganz Berlin.
Und auch die Bundesrepublik
findet den Humor von damals schick.
Auch die, die heute Witze macht,
sind dabei, sie werden lachen.
Wir liefern alles prompt frei aus.
Gleich sieht die Welt viel netter aus.
Wer Spaß um Spaß hat, der steigt ein und lässt den Ärger Ärger sein.
Wenn Sie uns jetzt einschalten, sollten Sie abschalten, den Lautsprecher reinhalten, die Lautstärke
klein halten.
Dafür drehen wir jetzt auch ganz groß.
Achtung, Leute!
Der Spaß geht los!
Wieder mal ist Cocktailzeit. Sie sind hoffentlich bereit, mit zu feiern, mit zu lachen. Es gibt eine Menge Sachen, über die man schmunzeln kann. Also, Freunde, fangen wir an. Lachen macht den Menschen friedlich, freundlich, ja, sogar gemütlich. Selbst packt dich das Reisefieber. Ist ein Flachstier dann schon lieber als der tierisch bittere Ernst? Was, mein Freund, du daraus lernst? Auch der innere Sonnenschein kann eine Art Erholung sein. Und du kommst gestärkt nach Hause, kehrst zurück in deine Klause, bist erholt und ausgeglichen, Sorgenfalten sind gewichen. Bleiben wir bei diesem Bild, wie nach Holidays auf Sylt. Beginnen tun ganz tolle Knaben. Ein Glück, dass wir die Knaben haben. Vorne Blatt und hinten Schuss. Die Leutchen sind ein Hochgenuss.
Guten Tag.
Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Wo soll's hingehen? Was darf der Spaß kosten?
Haben Sie Reisetaschen?
Werter Mann, wir sind ein Reisebüro.
Ja, drum sag ich doch, ich möchte eine Reisetasche.
Nun mal von Mann zu Mann. Wir verkaufen Reisen nach nah und fern, mit der Puff, 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 mit der Eisenbahn, mit dem Dampfer, mit dem Düsenklipper.
Ja, das habe ich schon verstanden. Ich will ja auch verreisen, aber dazu braucht man noch eine Reisetasche. Oder haben Sie schon mal jemand ohne Reisetasche reisen sehen?
Nun, viele reisen auch mit einem Koffer.
Ja, nehme ich halt einen Koffer. Sind wir ja ganz flexibel. Wenn Sie mir mal was zeigen könnten.
Hören Sie, ich würde gern dem Gespräch eine entscheidende Wende geben. Kurz gesagt, wir haben keine Koffer.
Also doch eine Reisetasche. Warum nicht gleich so?
Ja, das ist wirklich zu dumm. 5 Minuten bevor Sie reinkamen, habe ich die letzte Reisetasche verkauft.
Ja, und wann kriegen Sie neue rein?
Oh, das kann dauern. Sie wissen ja sicher, dass der weiße Sky, aus dessen Haut unsere Reisetaschen angefertigt werden, unter Naturschutz steht.
Och, vielleicht kann ich Ihnen aus dem Engpass heraushelfen. Ich bin nämlich Reisender.
Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?
Ich denke gar nicht dran. Ich bin Vertreter, Reisender.
In was denn?
In Reisetaschen.
Ist das nicht ein bisschen eng?
Oh, es kommt drauf an, wie man sieht.
Entschuldigen Sie mich bitte, Kundschaft. Sie verstehen.
Aber bitte, ich warte gern.
Aber das ist doch nicht nötig.
Aber ja doch, Sie werden ja sehen.
Guten Tag, der Herr. Was kann ich für Sie tun? Wohin? Wie viel? Wie lang? Wie und wann? Die 5 großen Ws der Touristik.
Ich möchte eine Reisedecke.
Hören Sie mal, Sie beide stecken doch unter einer Decke. Schluss, aus. Das Büro ist bis auf Weiteres wegen Krankheit geschlossen.
Was haben Sie denn so plötzlich?
Reisefieber.
Wo ist nichts unmöglich? Wo gibt es keinen Zwang? Wo sind tagtäglich die die Party nächtelang? Wo sind die Sünden lässlich? Wo ist der Sekt gekühlt? Wo ist die Hose lässig beim Holiday auf Sylt? Nur wer nach Geld stinkt, kann hier die Sonne sehen. Nur wer im Geld schwimmt, kann hier baden gehen. Es gibt so manches Strandbrot, das sich sein Wellfleisch grillt. Oben wohl der Sand tut. Holiday auf die oberen 10.000 stellen sich hier bloß. Hier ist der Saus noch brausend und jeder arbeitslos. Nur wer gut betucht ist, zeigt sich hier unverhüllt. Stars ohne Streifen, Holiday auf Sylt. Sie war weit über 20 und hatte Geld wie Heu. Sie hatte sowas an sich, da war ich dann so frei. Und bevor die Flut kam, hat es sich abgespielt. Altweiber Sommer, Holiday auf Sylt.
Strandgut Nachlese. Ein Uralgedicht. Was? Ach so. Ein Uraltgedicht des Vortragenden. Gut hat's, wer an heißen Tagen irgendwo zur Kur am Strand ist, wo er ohne Schlips und Kragen gänzlich außer Rand und Band ist, wo er seine Kleidungsstücke trikotagenweiß vom Leib reißt, während ihn eine kleine Mücke ganz diskret ins Sitzfleisch reinbeißt, wo von Wassersucht getrieben er sie in die Flut hineinstürzt, wo er später, nach Belieben, seine Kur mit Frauen und Wein würzt. Denn dort blühen ja nette Pflänzchen, die so gern ins Wasser warten, und da liegen junge Gänschen, die im Sande knusprig braten. Und da warten Seejungfrauen barfuß auf die armen Ritter, die sich an eine Trauung trauen und an Wochen voller Flitter. Mancher lässt sich gern am Strande durch die Kamera belinsen, mancher flirt, verläuft im Sande, mancher geht in die Binsen. Lachend schaut die liebe Sonne auf des Meeres Dauerwellen und auf Menschen, die voll Wonne die verbrannte Haut appellen, und auf ältere Herren mit Kneifer, die sich stolze Burgen bauen, und auf Pärchen, die voll Eifer jeden leeren Strandkorb klauen. Mancher lässt sein Schmorfleisch schmoren, mancher ölt die fetten Waden, manche brennen braun wie Mohren, manche gehen sogar baden. Gut hat's, wer an heißen Tagen irgendwo zur Kur am Strand ist, wo er ohne Schlips und Kragen gänzlich außer Rand und Band ist. Aber weil mir das nicht möglich, weine ich trotzdem keine Tränen, sondern werde zweimal täglich still ein kaltes Sitzbad nehmen.
In den fernsten Zonen, wo nur Menschen wohnen, sogar im wilden Feuerland kennt man einen Mück ohne Moderkant. Er ist ein Matrose mit einer weiten Hose. Die Mädchen sind aus Rand und Band, sehen sie einen Mück ohne Moderkant. Backbord und Steuerbord, heute wird's mal wieder groß. Stürmisch ist die Nacht, heute ist der Teufel wieder los. Ein Mück aus Bremerhaven ist allen Mädchen treu. Er hat nur eine feste Braut von 20 nebenbei. Die eine in Havanna, die andere in Hawaii. Und auch an Nagasaki wartet eine Butterfly. Sein Herz ist groß, das Meer ist weit und fort ist er so lange, lange Zeit. Ein Mück aus Bremerhaven hat bei den Mädchen Glück, doch seine alte Liebe ist und bleibt sein bestes Stück. Tja. Auf den blanken Bänken in den Hafen schenken, gerät das Herz so leicht in Brand bei unserem Hein von dem Oderkant. Liebes Abenteuer kosten oft die Heuer und broken down und abgebrannt geht's dann zurück zu dem Oderkant. Schlagseite aufs Steuerbord, heu wird's mal wieder groß. Schirmisch ist die Nacht und morgen geht's schon wieder los. Rums, ein Mück aus Bremerhaven ist allen Mädchen treu. Er hat nur eine feste Wort, aber 20 hat er nebenbei. Die eine in Havanna, die andere in Hawaii. Und auch am Nagasaki wartet eine Butterfly. Sein Herz ist groß, das Meer ist weit und fort ist er so lange, lange Zeit. Ein Mick aus Bremerhaven hat bei den Mädchen Glück, doch seine alte Liebe ist und bleibt sein bestes Stück. Ein Mick aus Bremerhaven hat bei den Mädchen Glück, doch seine alte Liebe ist und bleibt sein bestes Stück.
So. Tja, liebe Kokofas, liebe Komiker-Cocktail-Fans, die meisten von Ihnen werden ja nun wieder zu Hause sein. Gott sei Dank, denn sonst stimmten ja bei uns die so gern zitierten Einschaltquoten nicht mehr. Mancher wird im Altweibersommer, der ja nun anbricht, zumindest auf dem Kalender, an den anderen, den heißen, gern zurückdenken. Und an so manche Urlaubsbekanntschaft. Denn wer hätte bei den Frauen nicht gerne Glück, wie Hein Mück aus Bremerhaven alias Hans Albers Schwarm ganzer Frauengenerationen noch immer hat. Allein hört man seine Stimme. Ihn löst gleich ein Mann ab, erstmals im Koko-Mixbecher mitgeschüttelt und mitgerüttelt, der gleichen Generation angehörte wie der blonde Hans. Miterfinder des Rundfunks sozusagen. Insofern, als er einer der Ersten war, der den Spaß im Rundfunk miterfunden hat. Bei Radio Breslau fing er an, etablierte er dort seinen Sender Rungsendorf, erfand neben dem Baron von Knüllerich und vielen anderen amüsanten Figuren den Paul und die Pauline Neugebauer, die Sängerin, den Richard Tauber und überhaupt alle und alles machte er selbst. Er war es selbst. Er war jede einzelne Figur. Der Schlesier Ludwig Manfred Lommel, der mochte im wahrsten Sinne des Wortes seinen Dreck alleine, mochte der. Sie werden merken, liebe Hörer, dass die Platte, die wir nach dem Hans Albers jetzt auflegen werden, dass die nur so an die 50 Jahre hat die auf dem Buckel hat die da. Da ist nichts manipuliert, da ist nichts geschnitten, da sind keine Knacker nicht entfernt. Sie hören den Lommel, den Lümmel, so wie ihre Eltern und Großeltern den schon gehört haben, den Lommel, die alte Lerie. In einer Szene Probe singen in Rungsendorf.
Hol mal jetzt mal die Dame rein, hier wird die Sache zusammen. Kommen Sie, Fräulein, stellen Sie sich hierher. So, ach, wie nett, sehr lieblich, ja. Also, mein Name Neugebauer Rungsendorf, Sendrich persönlich. Bitte sehr, mein Fräulein.
Kunigunde Kleister, Liedersängerin.
So, Eiweina. Was haben Sie denn für ein Repertoire, mein Fräulein?
Ich habe bei den ersten Lehrmeistern Unterricht gehabt. Bei der Elvira Knaller Friedlich war ich 2 Jahre. Bei Herrn Kammersänger Brüllhahn war ich 3.
Das genügt mal alles, ja, das genügt mal. Was für Lieder singen Sie denn, mein Fräulein?
Grieg, Schubert, Brahms, Schumann, Jensen, Wolf, Mozart, Heinz.
Das will man ja gar nicht alles auf einmal hören. Singen Sie mal was von Brahms persönlich.
Ja, da habe ich durch Zufall etwas ganz Schönes aufgebettet. Der Schmied von Brahms, ganz durch Zufall, entzündet der Stadt. Also, Herr Kapellmeister, darf ich mal bitten, hier die Thermate müssen Sie lang aushalten, dann müssen Sie hier einen Strich machen, und dann kommt das wieder und das andere. So, Herr Kapellmeister, du bitte jetzt.
Regen Sie nicht so oft, das weiß der Kapellmeister alleine. Fangen Sie endlich an und singen Sie mal.
Also, darf ich bitten, Herr Kapellmeister, der Schmied von Brahms. Ich höre meinen Schwarz, den Hammer, er schwinget, das rauscht und klinget, das dringt in die Weite, wie Glockengeläute, durch Gassen und kling, 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 kling. Das wird erst sehr wirkungsvoll, Herr Direktor, wenn man die Schmiede so hört, wie der Schmiedemann auf den Amboss draufschlägt.
Na, vielleicht werde ich mir Ihrer Lieder wegen hier noch einen Amboss in die Schmiede reinbauen. Ja, nee, wissen Sie, sowas gibt es ja nicht. Im Sendrich eine Schmiede, nee, wissen Sie.
Ja, ich habe aber...
Nee, nee, lassen Sie, ich werde Ihnen mal was sagen. Lassen Sie sich dadurch nicht tangerieren, dass ich Sie heute noch nicht engagieren kann für meine Oper.
Wieso denn nicht? Warum denn nicht? Sind Sie mit meiner Stimme nicht zufrieden?
Na ja, das schon, mein Fräulein. Aber wir müssen sehr wählerisch sein. Wissen Sie, da sind noch viele andere vor Ihnen dran, die mindestens ebenso gut singen, wenn nicht besser.
Fast, wenn nicht besser? Na, besser, das möchte ich wohl sehr bezweifeln. Wo ich Stunde gehabt habe bei der Elvira Knaller Friedlich, der berühmtesten Gesangslehrerin, und die hat gesagt, dass ich glänzend ausgebildet sei. Na, die wird sich ja wundern, wenn ich ihr sage, naja, es hat ja gar keinen Zweck, dass ich mich hier unnötig aufrege. Was nicht ist, Herr Direktor, das ist eben nicht. Gott sei Dank, deshalb hänge ich mich noch lange nicht auf. Glauben Sie mir, Herr Direktor, deshalb nicht. Nein, nein, so nötig habe ich nicht. Auf Wiedersehen, Herr Direktor.
Auf Wiedersehen. Die hat ja eine Klabatschka, die Frau, genauso wie die Pauline. Hermann, was sagst du dazu, Hermann? Weißt du, Hermann, das Gescheitste ist ja, Hermann, wir machen unseren Dreck alleine. Wir brauchen keine anderen Leute nicht. Wir singen jetzt einmal den berühmtesten Sänger von Berlin, Richard Taubrich.
Mein Mädchen, wie lieb ich dich, wie leuchtet dein Auge, wie liebst du mich, so Blümlein auf dem Feld, bist du mein Liebstes auf der Welt. Mein Mädchen, wie lieb ich dich.
So, und damit wären wir nun auch schon bei unseren heutigen Themata. Oper, also Theater mit und ohne Musik. Diese liebenswerte, zum Glück erhaltene Aufnahme hat, wie gesagt, gut und gerne ihre 50 Jahre auf der Rille. Ach so, ganz wichtig. Für Ihre Garderobe, verehrte Kokofas, ist heute der liebe verschusselte Schweizer Edelimport Emil Steinberger verantwortlich. Passen Sie nur ja gut auf, dass Sie nachher den richtigen Überzieher erwischen. Denselben besingt dann, so amüsant wie schon vor Weilern 75 Jahren, der Otto Reuter. Angelehnt an die Kuhle, die Rundung des Flügels, von dem aus er begleitet wurde, die Hände gefaltet über dem Embonpoint, wie sowas Profanes wie ein Bauch vornehm und nobel auf Französisch heißt, und dann wird es ernst. Naja, so ernst wird es nun auch wieder nicht. Sagen wir eher, es wird feierlich, wagnerisch, wie es sich für einen Weihefestspielort wie Bayreuth geziemt.
Ich möchte nur rasch sagen, wir haben in der Garderobe draußen haben wir noch einen Knäuel. Jemand von Ihnen hat wahrscheinlich, als er den Mantel deponierte, hat er die Garderobe genommen, die er hätte, soll man wahrscheinlich, oder mal auf, wir haben einfach einen Haken zu viel. Und wir sollten das noch abklären. Wir haben nämlich vor 5 Jahren schon einen ähnlichen Fall gehabt. Und dort war es so, dort kam einer, der ist mit 2 Mänteln, er war alleine. Und dann hat man ihm vermutlich, man weiß nicht, aber er hat die Garderobenummer, hat man ihm, ohne dass er es vielleicht, auf alle Fälle ist der Fall noch hängig. Ich habe jetzt einfach alle Mäntel habe ich jetzt auf 2 Haufen gelegt. Und ich werde einfach unterdessen jetzt die Mäntel um einen Haken nach vorne hängen. Und das angenommen, wenn Sie jetzt die Garderobe Nummer, sagen wir die Garderobe Nummer 74 haben, dann haben Sie nachher dann einfach eine Nummer später. Also das wäre dann die Nummer Die Nummer 75. Wir können zusammen noch ein Beispiel machen. Wir können irgendeine Zahl nehmen. Was wollen wir? Es spielt gar keine Rolle. Wir können irgendeine Garderobe, sagen wir was, sagen wir die Nummer 73. Dann wäre das wieder nachher, nach der Forschung eine Nummer später, das wäre dann die Nummer, nach der 73 käme dann die Nummer 74. Nein, die Nummer 74 ist ja jetzt die Nummer 75. Ja, dann würde ja noch ein Haken fehlen. Ja, wir machen es. Es ist vielleicht besser so, wenn Sie einfach in der Pause, wenn Sie einander sehen, dann tauschen Sie untereinander die Garderobenummer etwas aus. Oder nein, kommen Sie nach der Pause, gehen Sie nicht anhand der Billettnummer, sondern anhand der Garderobenummer Ihre Stühle aufsuchen. Dann sitzen Sie schon in der richtigen Reihenfolge, wenn Sie nachher das Studio durch das Loch verlassen müssen. Ich gehe jetzt einfach unterdessen wieder in die Garderobe und werde dort alles so noch einmal umhängen, dass am Schluss auf alle Fälle jeder etwas hat zum Nachhausenehmen.
Dem Überzieher schon, den sich kaufte der Herr Fichte bei der Firma Stern und Sohn. Dieser Paletto war ein Prachtstück und der Preis war gar nicht stark. 49 Mark und 80, nicht mal ganze 50 Mark. Der Herr Stern sprach, seien Sie froh, das ist mein schönster Paletto. Geben Sie Acht auf die Pracht, wird gestohlen bei Tag und Nacht. Sind Sie mal im Lokal, hängen Sie vor sich auf im Saal. Schauen Sie dann, immer an, bleibt der Überzieher dran. Sehen Sie weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Fichte ging ins Wirtshaus, leider, dort waren Zettel angebracht. Gibt kein Raum für Überkleider, jeder Gast gibt selber Acht. Einen Haken fand der Fichte hinten nur, es war ärgerlich, darum dreht er sein Gesicht, der hängt den Mantel hinter sich. Und nun saß er wie gebannt, schaute immer nach der Wand. Ist er weg, ist er hier, ja, da hängt der Überzieher. Ist er hier, ist er weg, nein, er hängt noch auf dem Fleck. Schau ich dir hinter mir, hab ich meinen Überzieher. Seh ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Fichte rief nun Kellner Essen, der bracht Essen ihm und ging. Nun hat Fichte nie vergessen, dass der Mantel hinten hing. Denn ihm schien, das war gefährlich, als ob alle Gäste hier schauten gierig und begehrlich nur nach seinem Überzieher. Darum kam das, als er aß, er den Mantel nicht vergaß. Essen hier, da das Bier und da hängt der Überzieher. Oben kauen, hier verdauen und dabei nach hinten schauen. Schau ich dir hinter mir, schmeckt kein Essen und kein Bier. Seh ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Nun mag sein, durch die Bewegung, durch das Drehen beim Souper, kam sein Korpus in Erregung und er kriegte Magenweh. Gut, sagt er, das geht vorüber, wollt zu der bewussten Tür, die ihm gerade gegenüber, halb denkt er, der Überzieher, setzt sich wieder hin, ganz sacht, und hat kummervoll gedacht. Wenn zur Tür ich marschier, nimmt man mir den Überzieher, im Dreck, im Versteck, gehen die Magenschmerzen weg. Bleib ich hier im Revier, bleiben die Magenschmerzen mir, geh ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. So dachte Fichte und blieb sitzen, aber schließlich muss er raus. Plötzlich sprach er, das wird nützen, tritt jetzt mit dem Mantel aus. Brauchst ihn ja nicht anzuziehen, das erschüttert dich zu sehr. Nimmst ihn über den Arm beim Fliehen und kommst nachher wieder her. Er stand auf und setzt sich hin, alles fuhr ihm durch den Sinn. Essen, Bier, krieg dich hier, hab noch nicht bezahlt dafür. Magenschmerz drückt mein Herz und der Kellner anderwärts. Wart ich prompt, bis er kommt, weiß ich nicht, ob mir das frommt. Geh ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Nehm ich mir einen Überzieher, übern Arm schaut man nach mir. Denn der Raum, der mein Traum ist, 2 Schritt vom Ausgang kaum. Steh ich auf und ich lauf, mit dem Rock hält man mich auf. Nicht vom Fleck, der will keck, mit nem Überzieher weg. Alles schwirrt, kracht und klirrt, bis der Wirt gerufen wird. Schließlich irrt, auch der Wirt schimpft mit mir und wird verwirrt. Es kommt ein Gast und der fragt, meinen Mantel voller Hass und ruft keck, dieser Geck nahm an Überzieher weg. Will ich dann zu dem Rand, kommt der Kellner hinten an. Bleiben Sie hier nicht zur Tür, zahlen Sie erst das Zeche mir. Bis ich zahl, voller Qual ist der raus aus dem Lokal. Ich am Fleck, ohne Zweck und der Überzieher weg. Bis ich näher das erklär, dazu drängt die Zeit zu sehr. Das Malheur kommt vorher, ich hab den Gast nicht nötig mehr. Wie ich's mach, gibt ein Krach, da hilft gar kein Weh und Ach. Ich hab'n Schreck und Dreck und den Überzieher weg.
Also ich hatte ja wieder Theaterkarten geschenkt gekriegt, ne? Und habe ich gesehen, diesen Richard Wagner, ne? Den sein Lohengrin. Aber also das war diesmal kein Luststück, sondern, wo man sagen, mehr wohl eine Oper. ne, auch mit Musik alles. Und dieser Wagner ist ja ein ganz bekannter Mann auf diesem Gebiet, ne? Gilt wohl auch als der schönste Komponist, den wir überhaupt in Deutschland haben. Ne? Die Sachen sind ja auch ganz berühmt. Dom Wunschkonzert, dies herrliche in fernen Land, unnahbar eure Schritte, nicht diese ganze einschmeichelnde Melodie, nicht alles von Richard Wagner. Aber ehrlich, also ich muss sagen, mir geht der Mann so richtig an den Nieren. Ich weiß es nicht. Das ist, dass man so edel ist, nicht, wenn man diese Musik hört und Vorsätze fasst, also dass man ein besserer Mensch werden will oder die Frau viel schöner behandeln. Also Sachen, wenn man diesen Richard Wagner hört. Nun habe ich mir sagen lassen, das käme wahrscheinlich davon weg. Wagner wäre noch einer von den ganz wenigen Komponisten, die noch alle Töne in die Melodien reinpacken, nicht? Da wären von diesen jungen Spritzer, von diesen neumodischen Komponisten, die machten nur noch mit 6 oder also 12 Töne, das wäre schon die Höhe der Gefühle, ne? Weiß ich auch nicht, warum die so geizig sind. Und diesen Richard Wagner aber, wie gesagt, ne, der packt noch alles schön mit rein und sicher, dadurch ist er dann natürlich auch ein bisschen lauter als die anderen. Und, oder er sogar am allerlautesten, nicht? Aber ist egal, mir war das interessant, mal so eine Oper von Anfang an, wie das da alles funktioniert. Die fangen ja bei zu und Vorhang, ne? Geht das schon los? Und spielen sie mal erst die ganze Melodien an einen Streifen. Alles, was da später so auftaucht, das ist, dass man sich an die Musik gewöhnen soll, nicht? Und ich meine, wichtig, ne, gerade bei diesem Wagner, dass man dann hinterher nicht so einen Schrecken kriegt, wenn das da losgeht. Und nach diesem Potpourri ging dann der Vorhang auf und war schon diese Elsa von Brabant, war sie zu Gange am Singen und am Schimpfen. Ich sagte, dass dieser Ritter Telramund, das ist so ein ganz heimtückischer Geselle, ne, der hätte ihrem Land, also weiß ich auch nicht, und ihre Kindlein, nicht, was er beraubt hätte, diese ganze Sachen ist er da am Beschweren. Und jetzt sucht die ein Kavalier, der den Telramund mal hier anständig Bescheid sagt, was los ist. Das war da in der damaligen Zeit, ne, üblich. Die machten dann ein Duell und wenn einer bei überblieb, also der freute sich natürlich, ne, das ist klar, aber der hatte dann auch diesen ganzen Prozess gewonnen. Und jetzt sind also die Herolde in alle Windrichtungen, machen sie tati, tata, bitteschön, ist denn hier niemand, der mal mit dieser Elsa da, also nicht gleich heiraten, nicht, das ist klar, aber diesen Telramund der Leviten liest und also immer wieder sind sie am Blasen, aber also meldet sich kein Aas, ne, dass man schon denkt, Junge, Junge, das steht aber gar nicht gut für die Frau. Und jetzt in allerletzten Augenblick, da haben die auf einmal ein Licht auf der Bühne angeknipst, so im Hinten alles strahlend hell, also ehrlich, das war ein so wunderbarer Anblick. Und jetzt kam dieser Lohengrin mit seinem Schwan da angerauscht und er mit den blonden Locken, ne, diese goldene Zügel in der Faust und der Schwan auch ganz ete petete, ne, kamen sie da so an, die zwei. Jetzt, ich saß ja oben auf der Galerie, ne, und da konnte man wunderbar so in das Tier reingucken und diese Geheimnisse der Tierwelt, nicht? Also ich habe so gespinkst und wollte das rauskriegen, wie die das gemacht haben, dass der Mann da so schön genau reinpasste. Aber also ich bin nicht schlau draus geworden.
Nicht nur in Bayreuth, auch anderswo gibt es Opern. Zum Beispiel in Berlin. Da gab es zeitweise gleich ihrer drei. Die Staatsoper unter den Linden, die Städtische Oper in Charlottenburg und die Volksoper, das heutige Theater des Westens. Und in allen diesen Opernhäusern konnte man Abonnent sein. Das war wesentlich billiger. Aber geboten wurde das Gleiche, dass auch die zu hören bekamen, die voll ins Portemonnaie griffen. In einem der genannten Berliner Opernhäuser saßen der herrlich unverwüstliche Wilhelm Bendo und der komisch kaltschnäuzige Bruno Fritz. Ablösen wird die zwei mit einem rasanten Opernboogie der ebenso temperamentvolle wie hochmusikalische Wiener Import Georg Kreisler.
Guten Abend.
Bitte?
Guten Abend, Herr Munter.
Wieso? Ach so, ach du meine Güte, ach Rami, Sie sitzen neben mir.
Ja.
Ist ja ekelhaft, dieser Zufall.
Gar kein Zufall. Ich sitze seit 30 Jahren jeden Mittwoch im Theater. Ich gucke schon gar nicht mehr hin.
Das interessiert mich ja nicht wahr? Wenn ich in die Oper gehe, dann will ich Musik hören und nicht Sie.
Ach, die Musik stört mich nicht.
Oh, na ja, da hat der Schulz ja recht.
Der Schulz? Wieso hat denn der recht?
Ach Gott, wir sprachen gestern so von Ihnen und da meinte der, Sie wären ein Musikbanause.
Ein Banause?
Ja.
ja, das sagen Sie alle. Heute wollte ich gern wieder mal Mignon hören. Vorige Woche war ich sogar im Barbier.
Barbier? Donner. Ja. Barbier ist eine herrliche Musik.
Ein Kunststück von Sevilla. Das war ein Komponierer.
Oh, so alt und noch so dämlich.
Was ist denn? Da tritt ja einer vor den Vorhang.
Himmel, den Dings und Zwirn. Das ist eine Absage.
Ach, wie schade. Und ich wollte schon immer in das Land, wo die Zitronen blühen.
Meine Damen und Herren, wegen plötzlicher Erkrankung des Hauptdarstellers müssen wir die Oper Mignon leider absagen und bringen als Ersatzvorstellung Carmen. Können auf Verlangen an der Kasse umgetauscht werden.
Ach, wie unangenehm. Und ich war so scharf auf die Mignon.
Das ist ganz dunkel auf der Bühne. Können Sie was sehen?
Nee, ich auch nicht. Na, dafür spielt ja die Musik. Sagen Sie mal, wann kommt denn endlich die weiße Gans, die den Kahn zieht?
Du meine Güte, Sie verwechseln das ja mit Lohengrin.
Ach so, ja, das ist ja das Stück, wo der übelnehmerische Mensch gleich abreißt, weil die Eltern nach seinem Namen und Geschlecht gefragt haben. Na, schließlich ein anständiges Mädchen will doch wissen, mit was für einen Herrn sie es zu tun hat.
Sie, wenn Sie mal Sägespäne auf Ihrem Jackett finden, dann lassen Sie Ihren Kopf in der Charité untersuchen, ja? Dann muss der nämlich ein Loch haben, verstehen Sie? Nun seien Sie aber still, Herr.
Ach, was sind denn das da für Leute auf der Bühne? Die tragen ja Säcke.
Das sind doch die Schmuggler.
Schmuggler? Das Stück verletzt mein öffentliches Ärgernis.
Also wenn es Ihrem Ärgernis nicht passt, dann können Sie ja nach Hause gehen.
Ach, mein verdammter Husten.
Ausgerechnet im Theater.
Na, Gott sei Dank, ist doch besser als zu Hause.
Hey. Oh, husten Sie doch wenigstens mal nach der anderen Seite, ja? Ich habe meinen Schirm in der Garderobe.
Nanu, man wird doch noch husten dürfen. Wenn man muss, muss man. Haben Sie einen Bonbon?
Wieso? Wollen Sie sich den ans Hemde kleben?
Na, aber...
Na ja, eine Käsestulle können Sie von mir haben. Was heißt Ihretwegen kann ich mir ja schließlich nicht Peilchenseife auf die Stulle legen, nicht wahr?
Wann kommt denn das schöne Lied Martha, Martha, du entschwandest?
Kind, das ist doch in Carmen gar nicht drin.
Na, ich hätte es aber gern gehört. Schade.
Na, was ist denn nun los? Was machen Sie denn da? Hören Sie doch auf zu kratzen.
Wie unangenehm. Mir hat einer einen Floh angesetzt. Ach, ist der munter. Das ist ein gesunder Junge. Na, der geht aber ran.
Na ja, recht hat er. Das Tierchen will ja auch sein Abendbrot haben.
Na, das geht aber zu weit. Wo will denn der hin? Ach, das halte ich nicht aus. Das ist ja furchtbar. Den haben Sie mir angesetzt, die olle Flohfritze.
Ich habe Ihnen den angesetzt? Sie? Wären Sie nicht pampig, kann ich Ihnen sagen. Sonst vergesse ich, dass ich im Tierschutzverein bin. Und dann fliegen Sie mitsamt Ihrem Haustier.
Wer fliegt? Ich fliege. Sie fliegen.
Was, ich fliege? Ich gehe freiwillig, verstehen Sie? Wissen Sie, wann ich mit Ihnen zuletzt im Theater war?
Ja, natürlich. Vor 8 Tagen.
Nee, heute.
Was sagen Sie? Jetzt spielen Sie doch Mignon. Ach, wie wunderbar. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Tralalala.
Ich hab Opern schrecklich gern, doch das ist so eine Geschichte. Denn was die manchmal hereinschreiben, die Herren, in so eine Oper, das versteht unser einer ja nicht. Warum in der Zauberflöte liebt Pamina den Tamino? Und warum da Margarete nicht den Faust einmal ins Kino? Warum sperrte Desdemona ihre Tür nicht besser zu? Und warum ließ in Verona Romeo Julia nicht in Ruhe? Warum singt die Carmen Lieder für José, den dummen Kerl? Und warum bleibt die Aida bis zum End ein Sklavengirl? Ja, noch viele Fragen blieben. Antworten hat keinen Sinn. Ich habe eine Oper geschrieben, da ist alles logisch drin. Würde Sie das interessieren? Leihen Sie mir Ihr Gehör, ich werde Sie nicht irreführen. Heute Abend ist Premiere. Seht das schöne Opernhaus, sieht es nicht fantastisch aus? Also gehen wir hinein. Ist es nicht wunderbar hier? Damen in großer Abendtoilette, Herren im Frack. Hunde werden an der Leine geführt. Der Zuschauerraum ist mit Blumen geschmückt. Werfen wir schnell einen Blick ins Programm, bevor es anfängt. Aha, da steht es. Eine große Oper in 3 Akten. Der Ritter und die Ritterin haben einen Schwips. Oder Kiss Me Carter. Besetzung. Der Ritter Kuno, von seinen Freunden Kunigel genannt, Tenor. Die Ritterin Kunigunde, von ihren Freunden Kunigelgunde genannt, Bass. Emma, ihre Mutter, alt. Ella, ihre Großmutter, sehr alt. Eberhard, ihr minderwertiger Bruder, Sopran. Evergreen, das Pferd des Ritters, ein Rappe. Sprechrolle. Da gehen die Lichter aus. Der Dirigent kommt herein. Hebt den Taktstock. Vorhang auf. Wir befinden uns in einem düstern Wald, nahe der Stadtgrenze von Neulenkbach. Der Ritter tritt auf zum Motiv von Boogie Woogie. Also der Ritter, es ist ganz unerlässlich, dass er schön und schlank und wunderbar, aber heute ist er hässlich. Sogar die Perücke verliert schon's Haar, er war mal Tenor, aber jetzt ist er heiser. Dann die Ritterin, schauen wir der ins Gesicht, hat sie blaue Augen, einen Rosenmund, aber jung ist sie nicht. Und außerdem wiegt sie 300 Pfund, ihre Stimme war mal stark, aber jetzt ist sie leiser. Was geschieht jetzt? Der Ritter trifft die Ritterin unter einer Linde, da schnitzen sie zusammen ihren Namen in die Rinde. Da kommt der Ritterin Mutter daher, die ist auch in den Ritter verknallt und fragt, wie er sich das vorstellt und wer jetzt die Linde bezahlt. Darauf durchbohrt er sie mit dem Schwert und macht ihr den Garaus und die Ritterin schreit und der Vorhang fällt, der erste Akt ist aus. Jetzt kommt eine Pause, manche gehen nach Hause, manche essen Jause, dazu gehört die Pause. Wie schön ist es, eine Wurst zu verzehren und gleichzeitig Opern anzuhören. Was sagen Sie nur zu dem Tenor? Der kommt mir wirklich schrecklich vor. Was reden Sie da? Der ist wunderbar, aber nicht so gut, wie er einmal war. Was halten Sie von seinem hohen C? Das war doch kein C, das war ein B. Von Musik verstehe ich jeden Ton. Meine Schwester spielt sehr gut Saxophon. Da läutet die Glocke, das ist ein Glück, die Pause ist aus. Gehen wir zurück. Das Publikum wartet wie vorher. Lichter gehen aus, Dirigent kommt herein, hebt den Taktstock. Vorhang! Im 2. Akt, da sitzt der Ritter zu Hause auf seiner Matratzen. Er hat eine eiserne Rüstung an und möchte sich so gern kratzen. Da singt er eine Arie und das ist ein Malheur. Er singt Figaro, 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 aber der Figaro ist gerade beim Friseur. Da schreit er wie ein gehetztes Viech und noch immer ist kein Applaus. Da hängt er sich auf, der Vorhang fällt und der 2. Akt ist aus. Wieder eine Pause, manche gehen nach Hause, manche essen Jause, dazu gehört die Pause. Wie schön ist es, in einen Käse zu beißen und gleichzeitig Opern runterzureißen. Der Dirigent ist fürchterlich, so viel Talent das habe auch ich. Was reden Sie da? Sie sind nicht gescheit. Wie finden Sie mein neues Kleid? Die Clara hat noch keinen Mann. Es ist kein Wunder, schauen Sie es an. Mir tut ja nur die Mutter leid. Wie finden Sie mein neues Kleid? Ich halte die Oper für geschwollen. Wir hätten ins Kino gehen sollen. Die Paula wird schon hinten breit. Wie finden Sie mein neues Kleid? Da läutet die Glocke. Das ist ein Glück. Die Pause ist aus. Gehen wir zurück. Das Publikum wartet. Lichter gehen aus. Der Dirigent kommt herein. Hebt den Taktstock. Anschnallen. Niemand verlässt das Lokal. Vorhang.
Der dritte Akt, er bringt die Spannung auf ein Maximum. Der Ritter hat sich zwar aufgehängt, doch spukt er als Geist herum. Die Ritterin, die mag ihn nicht als Geist oder als Toten. Denn erstens ist er ihr unsympathisch und zweitens ist Spucken verboten. Da singt sie nur der Schönheit, weit ich mein Leben und stirb. Und ihr Bruder singt Lache, Bajazzo und stirb. Der Dirigent singt, oh, wieso trügerisch sind Frauen Herzen und stirbt. Endlich sind alle tot, was niemand geniert. Das Publikum ist nur halbtot, also wird etwas applaudiert. Da plötzlich geht der Vorhang auf, was hat sich begeben? Der Ritter, Ritterin, Mutter, Bruder, alle sind wieder am Leben. Das Publikum wird wild und schreit, wo ist der Schwan? Der Ritter wird melancholisch und heiratet den Sopran. Der Regisseur verbeugt sich tief, der Dirigent noch tiefer. Der Bruder lächelt zu viel und verstaucht sich seinen Kiefer. Die Herren und Damen des Chors, die wälzen sich auf der Erde. Der Rappe stellt sich als Rappin heraus und kriegt drei kleine Pferde. Ein Zahnarzt springt auf den Trompeter und schaut sich seinen Gaumen an. Der Konzertmeister wird verrückt und zündet seinen Daumen an. Das Publikum stürmt die Bühne und brüllt nach Autogrammen. Er wird geschrien, gejohlt, getobt und das ganze Haus bricht zusammen. No, ist das nicht besser als Liszt und Puccini, Chopin, Shostakovich, Ravel, Paganini, Gounod, Debussy oder Leon Cavallo und Smetana, Schubert, Zuppé und Defalla, Menotti, Rossini, Rachmaninoff, Händel, Vivaldi und Weber, Scarlatti und Mendelssohn, Gluck, Donizetti und Klinker und Delius, Bruckner, Rispighi, Tschaikowski, Sibelius. Meine Oper ist besser als deren. Meine Oper, die muss sich bewähren, denn meine Oper ist feurig und wild. Meine Oper ist die schönste von allen. Meine Oper wird niemals durchfallen, denn meine Oper wird nirgends gespielt.
Es gibt wenig Komiker, die auch dann wirken, wenn man sie nicht sieht, sondern nur hört. Zu dieser seltenen Gilde gehört ganz vorneweg Heinz Erhardt. Sehen Sie? Sehen Sie? Sie schmunzeln schon. Das sehe ich deutlich vor mir. Bravo. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Und darin sah auch der Heinz von jeher den Sinn seines Lebens. Immer war er bestrebt, seine Mitmenschen zum Lachen zu bringen. Das hat er drauf, das kann er. Wie kaum ein anderer. Vor vielen Jahren drehten wir in Göttingen zusammen einen Film. Witwer mit 5 Kindern hieß dieses Werk. Wir hatten Nachtaufnahme. Die Szene spielte auf einem Rummel. Alles war originalgetreu aufgebaut. Buden, Zelte, Achterbahn, Autoscooter. Nur leider, es goss in Strömen. Der Boden war total aufgeweicht. Eine einzige Eierpampe, wie man in Berlin sagt. Wir, Heinz und ich, wurden in letzter Minute in die vom Kameramann bereits ausgeleuchtete Freiluftdekoration geholt. Wir krempelten unsere Hosen hoch und stapften durch den Modder. Trotz des ungemütlichen Wetters behielt der Heinz seinen Humor. Er sagte nur trocken, guck mal, very much. Heinz Erhardt.
Sie erleben jetzt ein Theaterstück, aber keins, was wir auswendig gelernt haben. Nein, mit Cousinen, mit Nichten, ein Stück aus dem Hut, aus dem Stegreif gespielt. Hier, was uns gerade einfällt. Nicht so und so. Also, und zwar irgendeine kleine Ehetragödie spielen wir. Der Mann, die Frau, der Hausfreund. Ich bin der Hausfreund natürlich, nicht? Und wir spielen jetzt eine kleine Handlung, haben es auch so zurechtgebastelt, aber wir wollen uns ganz schwer machen. Wir wollen versuchen, jedes Wort in dem nun zu spielenden Stück mit ein und demselben Buchstaben beginnen zu lassen. Und Sie, meine lieben Damen und die in Nacht laufen, Sie. Ja, ach, Sie nicht, nee. Also Sie sollen uns irgendeinen Buchstaben des deutschen Alphabets, 26 Möglichkeiten, da zurufen und wir wollen versuchen, diesen Buchstaben zu verarbeiten. Darf ich um irgendeinen Buchstaben bitten? Y. Hatten wir gerade gestern, nicht? Wir wollen nicht über... Wir wollen es ja nicht wiederholen, nicht? Also? Was? Ja, ich gehe ja gleich. G ist gut. G hatten wir noch nicht. G wie Gustav. Moment, lass mich mal nachdenken. G ist heute dran.
Ja.
G ist heute dran. Wir versuchen, ein Stück zu spielen, in dem jedes Wort mit G beginnt. Gong. Geliebte Gisela.
Geliebter Gregorius. Günstige Gelegenheit.
Gatte ging.
Geschäftsreise.
Guxhafen.
Groß-Gerau.
Groß-Gerau? Glänzende Geldgegend.
Getränk gefällig?
Genialer Gedanke. Gerade Gewürzgurke gegessen.
Gesundheit.
Gleichfalls. Gutes Gesöff.
Glücklich.
Gewiss. Gewiss.
Geht ganz gut, gell?
Gib Gas! Gemeines Gesindel! Giftiger Gatte geifert Galle.
Genug gesehen. Große Gemeinheit.
Gespräch gänzlich geschäftlich.
Gewürzgurkengeplauder.
Gerede.
Gedrucktes gelesen. Günthers Grastrommel.
Glaube gar nichts. Greife Gewehr.
Gefährlicher Gammler.
Gnade, gütiger Gatte.
Gustav, Genosse.
Geh, Gangster.
Grüß Gott. Gesäß getroffen.
Noch einmal eine Szene aus Günter Neumanns Insulaner, diesmal von 1956, mit Agnes Windeck und Tatjana Seis.
Wer mal am Kurfürstendamm seinen Kaffee trank, kommt immer wieder nach Berlin. Dort gehen die süßesten Frauen von der Welt entlang, zwischen Hallensee und Tauentzie.
Nein, meine Liebe, dass man sie wieder einmal trifft und mitten auf dem Kurfürstendamm.
Nicht wahr, so ein Zufall.
Ja. Himmels Willen, was ist denn das?
Das hören Sie doch, da versucht jemand, sein Motorrad in Gang zu bringen. Und Motorräder machen doch nun mal die meisten Kreiche. Doch, wir können es ja doch nicht ändern. Es wird ja immer schlimmer mit dem Radau in der Großstadt. Neulich habe ich in der Kantstraße auf meinen Mann gewartet. Der kam natürlich wie immer zu spät. Aber es war so laut auf der Straße, dass wir uns kaum zanken konnten. Wir sind dann in die Oper gegangen, in König Hirsch. Da war es direkt leise.
Ach, Sie waren in König Hirsch. Wie hat Ihnen denn die neue Oper gefallen?
Das will ich Ihnen klipp und klar sagen. Aber alles andere war ausgezeichnet. Oper einen großen Vorteil. Es wird nicht so getrunken auf der Bühne. Meine Liebe, Sie ahnen ja nicht, was jetzt auf den Berliner Bühnen für Alkohol verkonsumiert wird. In dem Remarque-Stück wird dauernd Cognac getrunken. Dann habe ich mir das Stück O'Neill angesehen. Na, hören Sie mal, das ist ja gar kein Wunder mit der runtergekommenen Familie, was die auf der Bühne zusammensaufen. Noch ein Whisky und noch ein Whisky, immer hoch die Tassen. Das hätte ich dem Dichter sagen können, das kann ja nicht gut ausgehen. Muss denn in jedem Theaterstück immer einer gezischt werden? Meine letzte Volksbühnenkarte habe ich daraufhin zurückgegeben. Das Stück wollte ich gar nicht sehen.
Was gab's denn?
Maß für Maß.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Auszüge aus der 42. und der 48. Folge des Komiker-Cocktails. Eine Mischung aus Sketchen und Chansons, zusammengestellt von Franz Otto Krüger. Erstsendung im RIAS am 21.09.1980 bzw. 2.09.1986. Am kommenden Samstag hören Sie den dritten Teil unserer Reihe über Janis Joplin. Ich würde mich freuen, Sie abermals begrüßen zu können. Ein schönes Wochenende. Mein Name ist Michael Groth. Machen Sie's gut. Musik.